Herzlich willkommen zu Familienglück ist Elternsache, dein Podcast von Schulkind bis Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Gründerin der Akademie für Familiencoaching und Gastgeberin in diesem Podcast. Egal, ob du Elternteil bist oder ob du dich für die Arbeit mit Kindern, jugendlichen Eltern und Familien interessierst oder schon mit ihnen arbeitest, in diesem Podcast ist für alle etwas dabei. Du bekommst Tipps und Tricks, wir teilen inspirierende Geschichten und sprechen mit Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Familienglück nachhaltig stärkt. Denn eins ist klar, Familienglück ist kein Zufall. Es ist Elternsache. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Heute schauen wir uns in unserem Podcast ein Thema an, über das sich doch immer wieder Eltern Gedanken machen, und zwar Pubertät oder Psychoprobleme. 7 Warnsignale, bei denen du wirklich handeln solltest, damit wir uns hier mal wirklich anschauen, was ist noch normal und wann ist es so, dass wir uns doch als Eltern eventuell Rat holen sollten. Weil es ist ja so oft die Frage, die Eltern mir stellen, ist es einfach nur typisch Pubertät oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter? Also ich meine, natürlich kennen wir das alle, die Kinder knallen die Türen, antworten nur so in ein Wortsätzen, die ziehen sich zurück. Und oft weiß man als Eltern gar nicht, ist das jetzt normal oder muss ich mir vielleicht doch Sorgen machen? Und da schauen wir heute mal in diese Grauzone. Also wir schauen mal gemeinsam drauf, welche Anzeichen sind normal, wo ist vielleicht so eine rote Linie, wo du aktiv werden solltest. Und du kriegst von mir natürlich auch ganz klare Handlungsempfehlungen, so wie du das in diesem Podcast gewöhnt bist. Also fangen wir mal an mit den 7 Warnsignalen. Also dann so, wenn ja dein Bauchgefühl, wann hat's mal recht und wann kannst du erstmal nochmal entspannt durchatmen. Weil wir Eltern sind ja wie Feuerwehrleute, die aber keine Löschanleitung oft in der Hand haben. Das heißt, wir sind so immer im Einsatz, aber ganz oft unsicher, qualmt das jetzt nur ein bisschen? Ist das so ein Schwelbrand oder brennt es tatsächlich jetzt schon komplett lichterloh? Und um dir hier mal ein bisschen Sicherheit zu geben, habe ich dir mal so 7 Warnsignale aufgelistet. Wenn nur eins da ist, sollte man gucken, treffen mehrere zusammen, würde ich schon raten, hier dann sich mal professionelle Hilfe herauszuholen. Weil es geht ja nicht darum, dass hinter jeder pubertären Phase eine Krise zu vermuten ist. Aber wenn mehrere Anzeichen über einen längeren Zeitraum, also über mindestens 3 oder 4 Monate am Stück passieren, dann gilt es nicht mehr wegzuschauen. Wenn eins länger ist oder wenn mehrere kurz, das kann passieren, in der Pubertät passiert wahnsinnig viel. Aber wenn du von diesen Warnsignalen merkst, okay, die sind wirklich jetzt andauernd über mindestens 3 Monate, rate ich dir doch mal, einen Psychologen auszusuchen. Also Warnsignal 1 ist so totaler Rückzug. Also nicht nur, ich will meine Ruhe haben, das ist oft normal in der Pubertät, sondern komplette Isolation. Na, also dieses ist ja normal, vom Teenager, Mama, geh raus, ich will allein sein. Ich glaube, das kennt jeder von uns, der einen Teenie zu Hause hat. Aber wenn dein Kind sich über Wochen hinweg komplett abkapselt, keinen Kontakt zu Freunden oder Freundinnen mehr hat, nicht mehr rausgeht, keine Hobbys nicht mehr verfolgt, dann ist das nicht mehr nur Pubertät, sondern eventuell ein Anzeichen für eine entstehende Depression oder auch eine komplette Überforderung. Und da kannst du dich einfach auch mal fragen, hat dein Kind noch soziale Kontakte oder verkriecht es sich im Zimmer? Wichtig, in der heutigen Jugend passieren ganz viele soziale Kontakte im Zimmer, weil sie übers Handy stattfinden. Ja, also das heißt, die Kinder gehen weniger raus, liegen im Bett, schreiben mit anderen Kindern WhatsAppen, telefonieren miteinander, machen Gruppenanrufe. Also da, nicht nur weil dein Kind im Zimmer ist, zieht es sich zurück, sondern wirklich, wie interagiert es? Ist es über Snapchat oder über WhatsApp? Ist es da mit anderen Kindern im Austausch oder schaut es nur noch TikTok und hört Musik? Also deswegen gerne hier auch gucken, was macht dein Kind im Zimmer? Das ist ein wichtiges Anzeichen. Also ist hier eine komplette Isolation oder zieht sich nur aus der Familie ein bisschen raus, hat aber in echt oder virtuell trotzdem soziale Kontakte. Das bitte einmal unterscheiden. Dann das zweite, anhaltende Schlafprobleme oder extreme Müdigkeit. Also dass Kinder oder Jugendliche erstmal müde sind, das ist normal. Er hat auch folgende Ursache. Wenn du den Podcast kennst, hast du das vielleicht schon auch gehört. Die Zirbeldrüse in der Pubertät verschiebt ihre ganzen Aktivitäten 2 Stunden nach hinten. Was bedeutet das? Die Zirbeldrüse schüttet ganz runtergebrochen, schüttet die Zirbeldrüse das Schlafhormon Melatonin aus. Melatonin sorgt dafür, dass wir müde sind und ins Bett gehen, dass der ganze Körper sich auf Schlafen einstellt. Zwischen die Zirbeldrüse springt an und wir schlafen ein, weil genug Melatonin im Körper ist, ist ungefähr 2 Stunden. Das bleibt auch in der Pubertät, aber die Zirbeldrüse fängt 2 Stunden später als vor und nach der Pubertät an, das Melatonin zu produzieren. Das heißt, wenn du ungefähr, sagen wir mal, um 23 Uhr ins Bett gehst, ist deine Zirbeldrüse um 21 Uhr aktiv geworden. Bei deinem Teenager, so zwischen, es fängt meistens an zwischen 12 und 13, dass die Kinder anfangen später ins Bett zu gehen, geht dann so ungefähr bis 18 bis 20, so, da hört es dann wieder auf, da reguliert sich wieder. Und dann fängt quasi die Zirbeldrüse 2 Stunden später an, erst Melatonin zu produzieren. Also du gehst, bei dir ist es um 21 Uhr und dann gehst du um 23 Uhr schlafen. Bei deinem Jugendlichen fängt die erst um 23 Uhr an, Melatonin auszuschütten. Das heißt, die gehen nachts um 1 ins Bett. Das sind biologische Vorgänge, die können wir nicht beeinflussen. Also selbst wenn dein Kind um 10 ins Bett gehen würde, es schläft oft nicht ein. Und dann kommen die Teenager oft auch in so einen in einen ganz ungesunden Schlaf-Wach-Rhythmus, weil die sind dann natürlich morgens müde. Was machen sie nachmittags? Legen sie sich hin, schlafen dann nachmittags 2 Stunden, dann sind sie abends natürlich wieder noch länger nicht müde. Also da muss man dann auch schauen, dass man diesen Nachmittagsschlaf, den viele Teenies machen, wirklich unterbricht, dass das nicht ein kompletter Verschiebung des Schlafrhythmus ist. Also das ist erstmal normal, dass dein Teenager oft irgendwann sagt, ich kann erst um 23 Uhr oder später einschlafen. Das hängt mit der Zirbeldrüse zusammen. So, das heißt, das ist erstmal kein Anzeichen. Aber wenn dein Kind ständig müde ist, morgens gar nicht aus dem Bett kommt, nachts nicht einschlafen kann, nachts lange wach liegt, wenn es innere Unruhe hat, wenn es innere Ängste hat, auch hier bitte, wenn das über Monate hinweg geht, einmal abklären lassen. Also deswegen da lieber hinschauen als abtun, aber auch hier bitte gucken, ist es das normale Zirbeldrüsengeschehen oder habe ich das Gefühl, dass mein Kind wirklich ja, massive Schlafprobleme hat und auch in der Schule zum Beispiel regelmäßig einschläft. Auch das ist oft so ein Indikator. Mal, ja, schlafen sie vielleicht ein, weil dann haben sie bis nachts um eins noch irgendwelchen Gruppencalls gehangen. Dann kann das schon mal passieren. Wenn das aber jede Woche passiert, dann ist das durchaus ein Alarmsignal. Das Dritte sind so, ich nenne es mal verstörende Gedanken oder Aussagen, auch im Scherz. Also Sätze so wie, oh, es wäre besser, wenn ich gar nicht da wäre. Ja, das kann manchmal ein Scherz sein, aber wenn der Satz öfters fällt oder wenn du in vielleicht sogar WhatsApp-Chats liest, ich hasse mich oder ich will einfach weg sein, wenn man sowas hört, dann da bitte nicht drüber hinweghören. Es muss nichts Dramatisches sein, aber viele Jugendliche verstecken echte Not hinter Ironie oder hinter Coolness. Und wenn du diese Sätze öfters hörst, dann nimm es bitte ernst. Und hier ist es wichtig, ruhig nachzufragen, ohne Drama. Also verfall da nicht in ein eigenes Drama, sondern du kannst zum Beispiel sagen, hey, du hast neulich gesagt, es wäre besser, wenn du nicht da wärst. Wie meinst du das denn genau? Also zeig da wirklich, dass du da bist und dass du das ernst nimmst und nimm das nicht so auf die leichte Schulter. Manchmal haben Jugendliche auch so, ich nenne es mal, leichte depressive Episoden, die halten dann so über 1, 2 Tage an. Gerade bei Mädchen ist es dann so, oh, ich weiß nicht, was ich anziehen soll, ich bin so fett, ich bin so hässlich. Das hört aber oft nach 2 Tagen wieder auf. Und wenn du eben hier so etwas immer und immer wieder mitbekommst, das ist unglücklich, das sagt, boah, ich bin so fett, ich bin so hässlich, ich kann nichts, wäre besser, wenn ich gar nicht da wäre, dann bitte zumindest hellhörig werden und schauen, ob da eventuell noch andere Warnsignale bei euch vorhanden sind. Das Vierte ist, was ich mir aufgeschrieben habe, sind körperliche Veränderungen ohne erkennbare Ursache. Also, das sind einmal selbstverletzendes Verhalten. Wir ritzen, wir verbrennen, sich selber kneifen, sich selber schlagen. Das ist immer ein Alarmsignal, auch wenn es nur ein einziges Mal passiert. Da gibt es also auch kein, naja, gucken, ob nochmal. Ritzen ist immer, immer ein Alarmsignal. Das ist immer ein Zeichen, Leute, ich habe hier ganz, ganz tiefe Not. Oder wenn dein Kind plötzlich kaum noch was isst, wenn es Gewicht verliert, wenn es rapide zunimmt. Also so plötzliche Appetitlosigkeit oder plötzlich so Fressattacken, wo man schon sagt, oh, da liegt ja vielleicht eine Bulimie irgendwie im Raum. Also auch hier, Essen ist ganz oft ein Symptom oder nein, kein Symptom, Quatsch, eine Strategie, um Emotionen auszulösen. Also wir kennen das ja oft, wenn wir uns kleine Kinder anschauen und die weinen, was passiert? Du steckst einen Schnuller im Mund, später steckst du eine Breze im Mund, danach steckst du einen Keks im Mund. Das heißt, Kinder werden daran trainiert, wenn es mir schlecht geht, stecke ich etwas in den Mund. Und deswegen ist es oft so, dass Kinder, die sich eine Schutzschicht aus Speck anlegen, sich vor etwas beschützen möchten. Empfindsame Seelen zum Beispiel. Oder sie haben Angst, dass sie übersehen werden und damit wird man nicht übersehen. Sie brauchen irgendeine Rüstung. Das heißt, übergewichtige Kinder, da steckt immer etwas dahinter. Vor allem, wenn es plötzlich passiert. Und deswegen ist es wichtig, da auf jeden Fall hinzuschauen. Ja, ist es wirklich gerade eine pubertäre Fehlernährung, weil Jugendliche eine Zeit lang sich am liebsten von Pizza und Pommes und Burger ernähren? Ist das dahinter? Weil alles Grüne auf einmal eklig und uncool ist? Oder ist es wirklich ein emotionales Essen? Genauso mit eben Appetitlosigkeit, wenn Kinder sich dann zu dick fühlen, weil es ist ganz, ganz oft so, gerade Mädchen zwischen, sag ich mal, 11 und 15, die werden breit hoch, breit hoch, breit hoch. Das kannst du bei deinen Kindern beobachten. Ich habe das bei meinen Kindern auch beobachtet. Beide waren so, dass sie mit 11 breit wurden, mit 12 wieder hoch. Na, dann Ende 12 wurden sie wieder ein bisschen breit, mit 13 ging es dann wieder hoch. Also das heißt, das ist oft so, dass die Verwandlung oder die Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling oft in breit wachsen, breit hoch passiert. Das ist normal. Und auch hier bitte bestätige deinen Teenager, dass es einfach auch, die einen wachsen nur gerade hoch, die anderen wachsen in die Breite und in die Höhe. Das ist auch genetisch vorbestimmt. Dennoch bitte auf jeden Fall körperliche Veränderungen im Auge behalten und zwar nicht nur 1, 2 Kilo, das schwanken wir immer, auch wir Erwachsenen, sondern wir sprechen wirklich von 5 bis 10 Kilo rauf oder runter in einem sehr ungesunden Zeitraum. Ja, und wie gesagt, alles, was mit Ritzen, Schlagen, Verbrennen, Kneifen oder anderweitigen selbstverletzendem Verhalten, da bitte direkt erstmal Hilfe holen. Also du schleppst nicht sofort dein Kind dahin, sondern du informierst dich erstmal. Und weil ganz oft körperliche Ausdrucksformen, ja, also dass wir körperlich ausdrücken, wenn die Seele Not leidet. Das bitte nicht wegschauen. Der fünfte Punkt sind extreme Stimmungsschwankungen ohne Pause dazwischen. Also ja, Pubertät bedeutet Gefühlskarussell. Pubertät bedeutet, ich vergleiche das gern mit so einem EEG, das geht rauf und runter und der Herzschlag rauf und dann wieder runter und wieder rauf und wieder runter. Das ist erstmal normal. Aber wenn dein Kind über Wochen oder Monate hinweg nur noch traurig, nur noch gereizt, wütend ist, es ständig explodiert oder ständig weint, dann sollte man gucken, ob da mehr als die Hormone dahinter stecken und wenn es die Hormone sind, ob man ihm da vielleicht nicht auch ein bisschen homöopathisch oder anderweitig helfen kann. So ein Tag Drama, 2 Tage Frieden, dann wieder Krach, dann wieder 3 Tage alles gut, dann wieder 2 Tage, oh Gott, ich bin so dick, dann wieder ein paar Tage gut. Das ist erstmal normal. Ja, aber so eine dauerhaft gedrückte Stimmung, eine permanente Gereizbarkeit oder so ganz heftige Wutanfälle, die nicht mehr aufhören wollen, dann sollte man hinschauen, hier stimmt eventuell etwas nicht. Bei meiner Tochter, zum Beispiel bei der Kleineren, ist es so, die ist jetzt 13, die wird wahnsinnig aggressiv, wenn sie müde ist. Also wenn ich weiß, die ging jetzt mehrere Abende hintereinander nicht rechtzeitig ins Bett, dann wird die irgendwann super aggressiv. Wenn sie dann ein paar Tage wieder ruhig, also schläft, wieder länger schläft, dann entspannt sich das auch wieder. Aber da kenne ich mein Kind. Ne, also da auch gerne hier auch gucken, was, ja, wie tickt denn da eigentlich mein Kind, aber trotzdem hinschauen. Das vorletzte Warnsignal, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist so Leistungseinbruch und völlige Antriebslosigkeit. Also natürlich gibt es auch mal schlechte Noten, ja, das ist nun mal in der Schule so. Aber wenn dein Kind über einen längeren Zeitraum die Schule komplett verweigert, wenn es nichts mehr lernen will, wenn es nicht mehr die Lieblingsfächer oder Lieblingsaktivitäten interessiert und du hast das Gefühl, das ist so ein totales Desinteresse, dann hat dein Kind so ein bisschen den inneren Stecker gezogen, sag ich mal. Und auch das nicht aus Trotz, sondern vielleicht, weil es eine innere Leere hat, weil es sich wahnsinnig viel Druck macht, weil es riesengroße Versagensängste hat. Und da sollte man auch auf jeden Fall hinschauen. Und da kannst du dich vielleicht mal an so ein Hobby erinnern, ja, dass für das dein Kind früher gebrannt hat. Und dann ist es plötzlich auf einmal weg. Wenn dein Kind zumindest in Musik oder in Sport oder im Kunstbereich in der Schule Freude hatte und das ist komplett weg. Auch hier gucken, liegt vielleicht eine depressive Episode oder eine andere Erkrankung dahinter. Weil manchmal spinnen auch wirklich die Hormone, die dann depressive Erkrankungen machen. Das kann mangelndes D3 sein, das kann mangelndes Omega-3 sein. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie wir von außen Einfluss nehmen können, direkt auch auf das Gehirn und auf den Serotoninspiegel. Weil darum geht es ja oft, dass diese Antriebslosigkeit, diese Leere, ein mangelnder Serotoninspiegel ist, das heißt unser Glückshormon Serotonin, unsere Endorphine fehlen im Körper und da ist vielleicht das Cortisol, das Stresshormon ist dann zu hoch und so müsste man dann eben versuchen, das entsprechend wieder auszugleichen. Und das siebte, wo es auch eigentlich eine Nulltoleranzgrenze gibt, ist Suchtverhalten oder extrem riskantes Verhalten, also Drogen oder Alkohol. Das ist etwas, wo wir auf jeden Fall hinschauen sollten. Natürlich probieren sich die Kids aus. Da sind wir uns auch einig. Und mit 16 haben, spätestens mit 16, haben alle Kinder irgendwann mal einen Rausch, meistens sogar mit kompletten Kontrollverlust bis hin zu Erbrechen. Die probieren sich da aus. Ist nicht cool, finde ich auch nicht erstrebenswert, das mit 12 oder 13 schon zu haben, aber es gehört einfach zur Entwicklung der Identität des Lebens mit dazu. Wenn aber dein Kind, und ich erlebe da erschreckend viele 12-, 13-Jährige, das wirklich regelmäßig betrunken ist, wenn du das Gefühl hast, so der ertränkt irgendwas in Alkohol oder auch anderes Suchtverhalten, dass sie so ganz exzessiv gamen, also die Nächte komplett durchzocken, dass sie krass aggressiv werden, wie so eine Art Entzug auch schon, wenn das Ganze nicht stattfindet. Wenn man zum Beispiel, du merkst, dein Kind hat extrem selbstgefährdendes Verhalten. Also mutwillig zu so rasen mit dem Fahrrad, gefährliche Mutproben, Einbrüche, Diebstähle. Also es auch solche Sachen gehören dazu. Oder eben auch so massives Lügen oder massives Grenzen testen. Ja, sondern dass du merkst, mein Kind verliert gerade komplett die Kontrolle über sein Leben. Dann kann das ein Schrei nach Aufmerksamkeit sein. Das kann ein Thema mit Selbstkontrolle sein. Das kann aber auch Ablenken sein. Oder eben manchmal auch ein Hinweis auf tiefer liegende seelische Probleme. Und wenn du da merkst, ich erkenne mein Kind nicht wieder, dann darfst du dir wirklich Hilfe holen. Und ein Warnsignal allein, hatte ich ja gesagt, ist nicht immer ein Grund zur Panik, aber bei mehreren Warnsignalen über Monate hinweg, dann sollte es auf jeden Fall in meinen Augen ein Handlungsbedarf da. Und was kannst du dann ganz konkret tun, ohne da gleich in Panik zu verfallen? Also, das erste ist bitte reden, auch wenn es manchmal schwer ist. Bleib im Kontakt, biete Gespräche an, ohne Druck, ohne Verhör, ohne, wenn du jetzt nicht mit mir redest, dann schleife ich dich zum Psychologen. Das nicht, sondern einfach signalisieren so. Manchmal reicht auch so, hey, ich merke, es geht dir nicht gut. Wenn du willst, bin ich da. Natürlich funktioniert das aber nur, wenn eure Beziehung intakt ist. Das heißt, wenn ihr außerhalb dieses Verhaltens keine ordentliche Beziehung habt, dann wird dein Kind auch nicht mit dir sprechen. Und wenn dieses Verhalten als eine Strategie ist, um mit dir in Kontakt zu treten, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, dann verstärkst du dadurch unbewusst auch noch dieses Verhalten. Also da auch hier sind auch Stolpersteine, auf die man achten muss. Trotzdem ist es wichtig, immer dem Kind signalisieren, du kannst mit mir reden. Statt zu sagen, du warst wieder betrunken und jetzt streiche ich dir dein Taschengeld und du darfst nicht ausgehen, dann zwingen wir die Kinder oft auch in eine Lüge hinein, weil die sich dann oft nicht anpassen. Und wir wollen ja eigentlich keine angepassten Kinder. Wir wollen ja Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die ihre eigenen Grenzen herausfinden, statt sich an die Grenzen anderer immer nur anzupassen. Und dann gehören natürlich manchmal grenzüberschreitendes Verhalten dazu, aber immer in einem vertretbaren Rahmen. Und der Rahmen ist oft individuell. Und da kann ein Coach wahnsinnig gut helfen, zu gucken, ist der Rahmen, den ich habe, ist der realistisch, ist der zu eng oder ist der vielleicht zu weit? Wie sollte ich meinen Rahmen überhaupt stecken? Das heißt, ein guter Familiencoach kann dir hier ganz, ganz tolle Leitplanken geben und sagen, hey, in diesem Rahmen ist es noch von links bis rechts normal, was dein Kind sich verhält. Darüber hinaus, ab dem und dem Punkt, ist es nicht mehr normal oder im Rahmen. Und deswegen hilft es da oft, erstmal alleine mit einem Familiencoach zu sprechen. Wenn du da Bedarf hast, schreib uns bitte an podcast@kiraliebmann.de, dann bekommst du von uns ein Formular zugeschickt, mit dem du dann, ja, in dem du dann ausfüllst und wir gucken, was hast du für ein Problem und dann vermitteln wir dich an von uns ausgebildete Coaches. Und wenn du selber sagst, Mensch, das ist so spannend, da würde ich gerne mehr dazu lernen, dann lade ich dich ein. Vom 14. bis 16.05. findet unser großer Online-Workshop Familiencoaching im Alltag statt. Da gebe ich dir 3 Tage lang ganz, ganz viele konkrete Tipps, Methoden, Denkanstöße, Haltungsanstöße, ganz konkrete Methoden, Tools und Werkzeuge an die Hand für dein Familienleben oder für deine Arbeit mit Familien. Wenn du möchtest, den Link findest du in den Shownotes. Melde dich gerne noch dazu an. Das Ganze startet am 14. bis 16.05. Genau, also wichtig ist eben reden, im Kontakt bleiben. Dann das Zweite ist professionelle Hilfe holen. Also das ist auch kein Drama, weil ein Kinder- oder ein Jugendcoach, ein Familiencoach ist keine Niederlage. Du kannst aber natürlich auch deinen Hausarzt fragen, du kannst den Kinderarzt fragen, du kannst Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen, du kannst vielleicht mit dem Vertrauenslehrer, mit dem Schulpsychologen sprechen. Also da gibt es ja neben dem Familiencoach noch ganz, ganz viele andere Ideen, ganz viele andere Stellen, an denen man sich wenden kann. Das Dritte ist, bitte dokumentiere deine Beobachtungen. Weil ganz oft haben wir das Gefühl, etwas passiert andauernd, und dann passiert es aber, wenn wir es kalendarisch anschauen, vielleicht nur alle 10 Tage. Also wir verlieren da unser intuitives Bauchgefühl oder Zeitgefühl, wenn uns etwas selber beunruhigt. Deswegen dokumentiere deine Beobachtungen. Was fällt dir auf? Wann hat es begonnen? Wann tritt es immer auf? Damit du auch dann im Einzelfall das Ganze dokumentieren kannst und auch wenn du mit professionellen Stellen sprichst, kannst du genau sagen, das und das und das ist dann und dann passiert. Du kannst aber auch für dich eine Klarheit finden, okay, wie sind die Pausen dazwischen? Ist es jeden Tag? Ist es mit Pausen? Um für dich auch besser einschätzen zu können, ist hier Handlungsbedarf oder nicht? Und wichtig ist bitte auch, und das ist das Vierte, hol dir selbst Support. Also oft verlieren wir uns ja dann auch in der Hilfe für unser Kind, aber Elterngespräche, Beratungsstellen, die helfen dir, dich zu entlasten, weil du musst das nicht alleine stemmen. Und auch hier kann dir ein Familiencoach wirklich gut helfen, indem du mal deine Sorgen platzieren kannst und selber für dich sagst, okay, mir geht es damit nicht gut. Ja, mein Kind zeigt die Symptome, aber ich bin auch belastet. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, auch wir Eltern sind durch so ein Thema belastet. Genau, das waren jetzt so erstmal für dich so ein bisschen der Fahrplan mit den Warnsignalen und auch dem, was du tun kannst. Und deswegen ist es wichtig, dass du nicht bei jeder Laune deines Kindes Alarm schlägst, aber so ein bisschen auf deine Intuition vertraust, aufschreibst, ins Gespräch gehst, dir Hilfe holst, weil du bist da einfach auch nicht alleine. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu holen, sondern von Stärke, von Liebe und von dem Wunsch, ja, das einfach richtig zu machen. Und hier nochmal die Einladung, wenn du sagst, okay, ich möchte mit jemandem sprechen, schreibe mir an podcast@kiraliebmann.de und dann kannst du entweder sagen, du möchtest einen Familiencoach vermittelt bekommen, vermitteln wir dir kostenfrei Familiencoaches, die auf das Thema Pubertät spezialisiert sind für ein kostenfreies Erstgespräch. Du kannst mir aber auch deine Themen zu deinem Kind als Hörerfrage schicken. Und dann werde ich in den nächsten Podcast sehr, sehr gerne eine Hörerfrage dazu machen und dir das Thema ganz persönlich und individuell beantworten. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe.